Ja, also ich glaube, mir ist gerade noch eine Gemeinsamkeit von unseren Gemeinden eingefallen. Bei uns gibt es auch so viele inzwischen wieder, dass die alle am Rand sitzen und oder auf der Fensterbank. Und ich finde das total cool zu sehen, bei euch zu sein, dass beide Gemeinden irgendwie wachsen und der Platz knapp wird. Das ist ein richtig gutes Zeichen und da freue ich mich mit euch, das so zu sehen. Total schön. Ich habe vor einiger Zeit mit meiner Frau zusammen einen Film geguckt. Wir machen das häufig, wenn die Kraft für nichts mehr reicht, weil die Nächte so wild waren, dann kommt einfach nur ein Film rein. Und da war einer der Hauptdarsteller, Mark. Und Mark hat einen Sohn adoptiert, der ist 6 Jahre alt. Mark ist Single und er pflegt so einen bewundernswerten Lebensstil. Denn gemeinsam mit seinem Sohn Mark reist er so um die Welt und alle paar Jahre leben sie in einem anderen Land. Und in diesen Ländern, die sie besuchen, da engagieren sie sich immer für die Armen. Und nach außen ist das erstmal ein total imponierendes Leben, das die beiden führen. Doch dann im Film eines Tages kommt es soweit, sein Sohn Nelson reist von zu Hause aus und er versteckt sich ausgerechnet bei der spießig-bürgerlichen Hauptdarstellerin. Und die sind natürlich total überrascht, dass Nelson, wo er doch so ein tolles Leben zu Hause bei seinem Papa Mark hat, ausgerechnet zu ihr, bei ihr Zuflucht sucht. Und er fragt dann, warum willst du denn ausgerechnet bei mir sein? Und dann sagt Nelson, weil sie ein normaler, langweiliger Erwachsener sind. Und trotz dieser Schmeichelei packt die Hauptdarstellerin Nelson ein, fährt ihn zurück zu seinem Papa Mark und Mark sagt, ich hab dich so lieb, bitte tu mir das nie wieder an, ich habe mich so sehr erschrocken. Und darauf antwortet Nelson dann, wieso? Das machst du doch ständig. Und Mark, ich renne aber nie vor dir weg und um die Welt reisen und Menschen helfen ist nicht das gleiche wie wegrennen. Die beiden streiten sich und schließlich ist das Ende vom Lied, dass Nelson voller Wut auf sein Zimmer stürmt. Und in dem Moment bricht für Mark so eine Welt zusammen. Dieses Elterndasein, für das er alles gegeben hat, das stellt er fest, das ist eigentlich eine Katastrophe. Und er sagt, Nelson und ich sind schon immer gereist. Ich wollte ihm die Art von Leben bieten, die ich als Kind nie hatte. Das Gegenteil von dem, was ich hatte. Aber jetzt verwandelt er sich irgendwie in meine Mutter. Was mache ich falsch? Und diese Szene ist so ein Wendepunkt im Film. Auf einmal werden so die Ziele, das, wofür Mark die ganze Zeit gelebt hat, wofür er sich engagiert hat, werden hinterfragt. Und die Frage ist da, dieses ganze tugendhafte Verhalten, was nach außen hin so imponierend ist, war das irgendwie so die Aufarbeitung der eigenen Biografie? Oder ging es ihm wirklich um Nelson? War Marks Herz davon bewegt? War sein innerer Antrieb, seinen Sohn zu fördern, ihm etwas Besonderes zu bieten? Oder war das Herz voll von Selbstverwirklichung? Und wenn du Christ bist, dann will ich dich heute Morgen herausfordern. Wir werden so ein bisschen drüber sprechen, was bewegt unser Herz? Was ist der innere Antrieb in unseren Herzen? Denn wenn wir uns dieser Motive nicht bewusst sind, dann kann es uns gehen wie Mark. Es wird irgendwann diese Szene kommen, die wie ein Wendepunkt ist. Und es wird für alle sichtbar. Ja, was hat mich eigentlich die ganze Zeit angetrieben bei dem, was ich so getan habe? Und mitunter können diese Motive echt destruktiv sein, dir und den Menschen in deinem Umfeld, die du lieb hast, schaden. Und wenn du kein Christ bist, glaube ich, wird es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen unterhaltsam. Darauf spekuliere ich, denn ich werde so ein paar christliche Klischees aufgreifen. Und ich glaube aber dennoch, dass ich dir vielleicht was zu sagen habe, weil auch in dir gibt es ganz sicher Sehnsüchte oder Wünsche, die nicht nur gut sind. Und vielleicht kannst du dich an der einen oder anderen Stelle auch einklinken, wenn du als Gast heute Morgen hier bist. Wir lesen gleich zusammen ein paar Verse aus dem Philipperbrief. Der steht im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament. Ganz kurz und knackig, hat nur 4 Kapitel, kann man super lesen. Ich glaube, Sven liest ja mit euch auch ganz viel Bibel, dieses Bibelprojekt. Vielleicht wart ihr da auch schon im Philipperbrief. Und dieser Philipperbrief wurde von einem Pastor geschrieben, der heißt Paulus. Der hat die Gemeinde gegründet, damals in Griechenland, Philippi. Nun sind 10, 15 Jahre vergangen und er schreibt diesen Brief. Zu dem Zeitpunkt, wo er den schreibt, befindet er sich im Gefängnis. Das ist nicht ganz klar, wird er vielleicht hingerichtet, geht die Sache nicht gut aus für ihn? Krisenhafte Situation. Und dann schreibt Paulus diesen so liebgewonnenen Philippern und will ihm noch eine Sache mitgeben. Eine Sache ist ihm ganz wichtig. Und jetzt möchte man ja meinen, ja, er warnt sie vor den Schergen des Römischen Reiches, nehmt euch in Acht vor diesem und jenem. Aber überraschenderweise liegt ihm eine ganz andere Sache am Herzen und da steigen wir jetzt ein. Philipper Brief Kapitel 3, da schreibt Paulus, nehmt euch in Acht vor diesen elenden Hunden, diesen falschen Missionaren, diesen Zerschnittenen. Ich nenne sie so, denn die wirklich Beschnittenen sind wir, die der Geist Gottes befähigt, Gott in der rechten Weise zu dienen. Denn wir bauen nicht auf Vorzüge, die irdisch und menschlich sind, sondern rühmen uns allein damit, dass wir zu Jesus Christus gehören. Also Paulus ist inhaftiert, vielleicht wird er hingerichtet. Und das Einzige, was man so aus dieser Zelle, aus dem Kerker hört, ist, ach, halb so wild, aber ihr, bitte nehmt euch Acht vor diesen elenden Hunden. Und man fragt sich erst mal so, was meint denn der? Was meint er denn mit elenden Hunden? Mit elenden Hunden, wenn man das so ein bisschen weiterliest, wird deutlich, sind Menschen gemeint, die sich so durch ihr Handeln hervortun wollen. Durch das, was sie tun, durch das, was sie nicht tun. Sie führen ihr Leben so, als wäre es so ein Empfehlungsschreiben. Guck mal, was ich alles kann. Guck mal, was ich alles mache und was ich nicht mache. Ja, schau her, wie politisch korrekt ich bin, wie ethisch verantwortungsvoll ich handle. Es ist vielleicht nicht alles vorbildlich in meinem Leben, aber so wild wie zu meiner Studentenzeit bin ich jetzt nicht mehr drauf. Oder keine Ahnung, ich bin gar nicht mehr so fies wie damals, als ich geheiratet habe. Ich bin auf jeden Fall nicht so schlimm wie du. So, das ist so die Haltung dieser Menschen, die er als elende Hunde beschreibt. Und da gibt es, wenn man dann das alles so liest, so eine innere Werteskala, die innere Werte, die sie antreiben, die ihr Herz bewegen. Und Paulus sagt, nehmt euch davon Acht. Solche vermeintlichen Vorzüge sind wertlos. Und jetzt macht Paulus etwas, das macht ihn, das hätte ihn auch zum Rapper machen können. Beim Rappen geht es ja auch viel darum, sich selber so ein bisschen anzupreisen und mit Wortspielen zu zeigen, wer man ist. Und Paulus macht etwas, das passt ganz gut zu dem, wie Lukas das hier mich eingeführt hat. Er erzählt von seinem eigenen Werdegang. Und das hätte jetzt, das ist jüdischer Hip-Hop sozusagen. Wir lesen das mal. Auch ich könnte mich auf solche Vorzüge berufen. Wenn andere meinen, sie könnten mit ihren irdischen Vorzügen großtun, ich hätte viel mehr Grund dazu. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung. Was die Stellung zum Gesetz angeht, so gehörte ich zur strengen Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, damit meint er die Bibel, das, was Gott will, stand ich vor Gott ohne Tadel da. Wenn du jetzt nicht weißt, was er hier sagt, ich übersetze es nochmal in unser Setting, in unser Umfeld. Er sagt, ihr denkt, ihr könnt angeben, ich kann auch viel mehr angeben. Wisst ihr was? Ich war schon immer im Kindergottesdienst. Ich habe noch nie einen Lobpreisabend verpasst. Ich kann das ganze Neue Testament auswendig. All meinen Freunden, Nachbarn, Kollegen erzähle ich von Jesus, auch denjenigen, die es nicht hören wollen. Schimpfwörter kenne ich nur aus dem Mund anderer Leute. Und außer Bibel-TV läuft auf meinem Fairtrade biologisch zu 100% vertretbarem Fernseher gar nichts. Ich habe noch nicht mal einen Fernseher. So irgendwie. Also die elenden Hunde, das ist ja so abstrakt, sind Leute, die sagen, ich tue dieses und ich tue jenes und übrigens habe ich noch nie das getan. So. Und Paulus antwortet mit diesem Brief so laut und deutlich, wie er nur kann, wen kümmert's? Wen kümmert all das? Ich habe all das auch getan und dich dabei sogar übertrumpft. Und er will einfach damit deutlich machen, egal was die Resultate deiner vielbeachteten Disziplin sind, Gott reißt es nicht vom Hocker. Egal wie viele Brunnen Mark auf seiner Weltverbesserungstour gegraben hat, nichts ist so wie Jesus. Jetzt kommen wir gleich auf Jesus zu sprechen. Nichts ist so wie Jesus. Denn Mark hat es ja noch nicht mal geschafft, das Herz seines eigenen Sohnes zu erreichen. Es ist so ein Spiel, ich bin okay und vielleicht noch ein bisschen mehr okay als du. Und Paulus sagt, dieses Spiel verlieren wir. Wenn wir das Spiel spielen, dann verlieren wir. Das funktioniert nicht. Und trotzdem kann man ja sagen, okay, diese Sachen, die er da aufzählt, all diese guten Dinge, die man tun kann, die haben auch einen netten Nebeneffekt. Na, also es ist ja, wir leben in dieser Zeit, es gibt so eine selektive Verbindlichkeit. Es ist super, wenn Leute verbindlich kommen. Es ist total lobenswert, wenn wir darauf achten, was aus unserem Mund kommt, weil das die Atmosphäre im Raum prägt. Aber Paulus geht tiefer, er sagt, bei dem, was wir glauben, geht es nicht in erster Linie um Regeln. Es geht um Jesus. Das hat auch immer praktische Konsequenzen. Und jetzt zeigt sich der Pastor Paulus als ein guter Pastor, denn er geht dahin, wo es weh tut. Und er schreibt Folgendes in Vers 7. Aber, also, ihr könnt was vorweisen. Ich übertrumpfe das. Und jetzt rollt er das Ganze nochmal auf. Aber, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Er sagt, Jesus führt nochmal so einen ganz anderen Wert ein. Etwas ganz anderes, was mich motivieren kann. Also selbst wenn deine Finanzen in Ordnung sind, du vor Friedfertigkeit nur so strotzt, ein moralischer Überflieger bist, aber bei all dem Jesus verpasst, dann sagt Paulus, ist das wertlos. es fehlt dir Jesus, der diesen Dingen einen guten Stellenwert gibt. So der Blog über die Weltreise, das 1er-Abitur deines Kindes, Engagement für den Stadtteil und so sind wunderbar. Aber wenn bei diesen Dingen das Herz nicht von Jesus angetrieben wird, dann sagt Paulus, wen kümmert's? Bei Paulus sehen wir, Christus hat die persönliche Werteskala ganz grundlegend verändert. Dadurch, dass Paulus in eine Beziehung mit Jesus getreten ist, ist er gleichzeitig in eine neue Beziehung zu den Dingen und Menschen um ihn herum eingetreten. Das verändert ganz viel. Es verändert das, was das Herz bewegt. Wir haben das ganz persönlich so erlebt. Wir sind vor 4 Jahren umgezogen und bei diesem Umzug war es so, dass meine Frau hochschwanger war und wir gleichzeitig eine neue Küche einbauen mussten. Oder war es 3 Jahren? Vor 3 Jahren sind wir umgezogen. Wir mussten eine neue Küche einbauen in dieser Wohnung. Und das Problem dabei ist, ich habe 2 linke Hände und ganz wenig Begeisterung für praktische Arbeiten. Also schlechte Kombination. Und da war dieser Kücheneinbau neben einer möglichen Geburt, Umzugsvorbereitung, Arbeitsalltag, wie so ein innerer Mount Everest. Da stand ich davor und dachte, das schaffe ich nie. Und dann riefen eines Tages liebe Freunde bei uns an. Sie sagten, wisst ihr was, wir wissen, wie es euch geht und wir möchten gerne einen Handwerker bezahlen, dass er diesen Kücheneinbau für euch übernimmt. Und ich denke, so rückblickend, also es hat uns natürlich total begeistert, dass sie das machen wollten. Rückblickend würde ich sagen, in Anknüpfung zu dem, was Paulus sagt, weil in ihren Herzen die Sehnsucht nach dem, was Jesus wichtig ist, überwiegt, haben sie uns das Geld geschenkt. Und das, was für viele so wertvoll ist, Geld ist ja nicht wertlos, sondern sehr wertvoll, ist für sie nicht wertlos, aber es gibt einen höheren Wert, der diesem auch ebenfalls hohen Wert einen neuen Stellenwert einräumt. Und dann schreibt Paulus weiter in den Versen 8 und 9. Er sagt, ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es bloß für Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Paulus benutzt hier das Wort Dreck, man könnte auch sagen Müll, Unrat, Kot. Das wirkt sehr extrem und das ist auch so gewollt. Gemessen an der Schönheit von Jesus sind all diese Sachen wie ein Hundehaufen. Also sie sind natürlich kein Hundehaufen, aber gemessen an Jesus im Vergleich zu schneiden diese Dinge unterirdisch ab. Ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich leite bei uns den Kinderbereich und mit den Kindern malen wir immer wieder Bilder. Diese Bilder hängen wir zur Verschönerung im Raum auf und wir loben die Kinder für ihre Kreativität. Und jetzt lädst du mich zu deinem 60. Geburtstag ein und wir machen uns alle ganz schick und Guido hat ganz toll gekocht und wir wollen super Fest feiern. Und dann komme ich zu diesem super Jubiläum und ich bringe dir so einen kleinen Notizzettel mit, auf dem ich mit einem braunen Stift 3 Striche gezogen habe und halte ihn dir hin. Mein Geburtstagsgeschenk. Ich vermute, dein Gesichtsausdruck wäre zwischen Fassungslosigkeit oder da kommt vielleicht noch was oder ich check den Witz nicht. Irgendwie so. Also gemessen an meinen Fähigkeiten wäre so ein Geburtstagsgeschenk unterirdisch. So ist der Gedanke. Und Paulus will sagen, wir haben lobenswerte Motive, das stelle ich gar nicht in Frage, aber im Vergleich zu diesem höchsten Motiv Jesus schneiden sie unterirdisch ab. Und da ist die Bibel ganz deutlich, ey, wenn du Gerechtigkeit nachjagen willst, wenn du etwas Gutes tun willst, dann jage Jesus nach. Und aus diesem Ich jage Jesus nach passieren viele andere Dinge, zum Beispiel ein Engagement in den Messehallen. Paulus spricht hier eine ganz besondere Sehnsucht an, einen ganz besonderen inneren Antrieb. Und dann schreibt er in Vers 10, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Er steigert sich da richtig, damit wir es wirklich verstehen. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Warum sollen wir Jesus mit allem nachjagen? Um ihn zu kennen. Punkt. Nicht, damit die Ehe besser wird. Nicht, damit ich fröhlicher werde. Es geht einfach um Jesus pur. Und das hat natürlich auch Konsequenzen, das hat auch seinen Platz. Und vielleicht die Gefahr, wenn man so predigt, ist ja auch, dass man Leute langweilt. Ne? Die Bibel beschreibt Jesus als unendlich. Das heißt, selbst wenn du 180 Jahre lebst, müsste es da eigentlich laut der Bibel immer noch mehr zu entdecken geben. Und mir geht es so. Ich habe Theologie studiert, das heißt, ich habe unheimlich viel Wissen über die Bibel, unheimlich viel Wissen über Gott-Theorie. Aber ich habe oft das Gefühl, ich stehe erst ganz am Anfang, wenn es darum geht, Jesus pur zu wollen, mein Herz nur von Jesus motiviert sein zu lassen. Und was mich dann immer so begeistert an der Bibel ist, dass sie immer wieder so das große Bild zeichnet. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, wir sind Teil von etwas Größerem, mit dem, was unser Herz bewegt. Im Römerbrief heißt es an einer Stelle, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Er sagt, all das, was wir kennen, all das, was wir sehen, hat auch, hört sich vielleicht komisch an, so ein Herzschlag und hat eine Sehnsucht und streckt sich aus danach, dass all das Chaos, was wir sehen, auch vielleicht im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, was uns so Not macht, dass all das Böse irgendwann ein Ende hat. Danach sehnt sich die Schöpfung und sie sehnt sich nicht nach irgendwas, irgendwie, sondern sie sehnt sich zielgerichtet nach Jesus, nach demjenigen, der die Dinge wieder in Ordnung bringt. Und Paulus hat die gleiche Sehnsucht. Er schreibt in Philipper 3,8, durch ihn, Jesus, hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Er sagt, Jesus ist es mir wert. Diese Inhaftierung ist es mir wert. Die Schmerzen, das Ausgegrenztsein, all die komischen Blicke, all die Leute, die mit ihren Augen rollen. Meine Jesusliebe, irgendwie, die macht es mir wert, dass ich diese Dinge in Kauf nehme. Und an vielen Stellen beschreibt dieser Philipperbrief den herausragenden Wert von Jesus. Paulus will unbedingt zu Jesus gehören, hat so eine ganz starke Sehnsucht nach Jesus. Und er sagt, die Bäume, Vögel, Fische, Blumen, die ächzen, seufzen, ihr Herz ist auch bewegt von dieser Jesus, von dieser Jesus-Sehnsucht. Und meine Frage lautet jetzt, warum geht's uns anders? Warum sind wir so leicht zufriedenzustellen mit moderner Technik, Kaffeespezialitäten in meinem Fall, Wellness-Wochenenden? Warum ist diese leidenschaftliche, fast verzweifelte Sehnsucht, die die Bibel beschreibt, bei mir so selten? Römer 8 sagt ja nicht nur, die Schöpfung sehnt sich, seufzt, ächzt. Da gibt es auch im Menschen etwas, das seufzt. Und wenn ich an mich denke, merke, ja, oft sind das eher irgendwie leise Seufzer nach Jesus. Ich gebe mich schnell mit so einem bestimmten Level an Vertrautheit mit Jesus zufrieden. Und dann gibt es so Stellen wie die in Matthäus 7, die diese Selbstzufriedenheit immer wieder hinterfragen. Und deswegen lesen wir sie jetzt auch zusammen. Matthäus 7, da heißt es, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben, ihr mit eurem Empfehlungsschreiben. Das ist ja das, was Paulus den Leuten da vorwirft. Manche gibt es, also die sind darüber noch nie entsetzt gewesen, über diesen Text. Ich weiß nicht warum, aber im Philipperbrief treibt es Paulus richtig auf die Spitze und er schreibt dann auch im zweiten Kapitel so im Vorgreifen auf das, was wir jetzt bisher gelesen haben. So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt, tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles darin setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Er nennt hier Respekt und er nennt tiefe Ehrfurcht. Warum die beiden? Ich glaube, weil es ein unheimlich harter Kampf ist, aus meiner Erfahrung, ein Kampf mit meinem Ego, den Einfluss von Jesus wirklich in alle Bereiche meines Lebens auszuweiten. Das fällt mir nicht leicht, das ist nicht bequem für mich, mein Leben wirklich komplett nach Jesus auszurichten. Aber Jesus sagt, das musst du tun und Paulus bestätigt nochmal, ja, das musst du tun, Daniel. Er sagt, nach deinem Ja-Wort zu Jesus kannst du noch nicht aufhören, ihn lieb zu haben, ihm treu zu sein, den Alltag mit ihm zu gestalten und so weiter und so fort. Aber du darfst dabei die ganze Zeit wissen, Gott ist in dir im Werk. Paulus schiebt danach, sagt, Gott verbringt das Wollen und das Vollbringen, bewirkt er in dir. Du bist ja nicht alleine bei all dem. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt in der Predigt. Also wenn du jetzt dich ausgeklinkt hast, komm nochmal zurück. Denn jetzt können wir irgendwie falsch abbiegen und das will ich verhindern. Fang bloß nicht an, so eine innerliche To-Do-Liste zu machen. Es gibt jetzt so ein paar negative Effekte, die diese Predigt auslösen kann und die will ich jetzt aufgreifen, damit wir die nicht haben. Das erste ist, wenn wir Jesus kennenlernen, kann manchmal so eine eigenartige Dynamik entstehen. Unsere Liebe zu Jesus kann ersetzt werden durch so eine Pflicht, ihm gefallen zu müssen. weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir fangen mit so einem dankbaren Herzen an und freuen uns mit einer gewissen Leichtigkeit über Jesus, aber bewegen uns dahin, dass wir denken, jetzt muss ich ihm was zurückzahlen. Und wir versuchen so bewusst oder unbewusst im Nachhinein die Gnade zu verdienen oder vielleicht das Vertrauen, das er in uns gesetzt hat, zu rechtfertigen. Na, wenn er mir vertraut, dann muss ich das im Nachhinein auch rechtfertigen. Wir strengen uns an und knien uns rein und machen und tun. Und irgendwann kommt der zweite negative Nebeneffekt. Der lautet dann, Jesus schuldet mir etwas. Ey, ich habe so viel gebetet, so viel Bibel gelesen, das Bibelprojekt knallhart durchgezogen. Jetzt schuldet mir Jesus auch etwas. Wenn dein Herz davon bewegt wird, dann verlierst du. Viel besser ist es, sich zwei gesunde Fragen zu stellen. Jetzt wird's richtig praktisch. Wenn ihr Mitschreiber seid, wäre das jetzt so zwei Fragen für den Hauskreis oder für dich persönlich. Die erste Frage lautet, was regt meine Liebe zu Jesus an? Also was befeuert diese Sehnsucht, von der wir in Römer 8 lesen, von der wir bei Paulus was abspüren können? Und die Antworten darauf sind ja erfahrungsgemäß ganz unterschiedlich. Es gibt so drei Grundzutaten, von denen ich denke, dass sie, egal wie du drauf bist, dazugehören. Einmal die Bibel. Durch die Bibel redet Gott zu uns unfehlbar. Das ist Gottes Wort. Zweite Zutat wäre Gebet. Im Gebet reden wir mit Gott. Gott redet mit uns. Wir kriegen Impulse. Dritte Zutat wäre Anbetung. Wobei Anbetung jetzt sich nicht auf Lieder im Gottesdienst beschränkt. Und je nach Persönlichkeitstyp musst du mal überlegen, wenn ich die drei Zutaten zusammenwerfe, was regt meine Liebe für Jesus an? Ich erzähle euch jetzt von mir und das sind Beispiele, ganz wichtig, nur Beispiele, kein Gesetz, keine Regel, wenn ihr es anders macht, es ist nicht Sünde oder so. Ja, nur Beispiele, aber manchmal hilft es ja, ein Beispiel zu haben. Also ein Beispiel von mir, ich bin ein Morgenmensch. Die Hälfte der Leute habe ich jetzt schon verloren. Aber ich bin ein Morgenmensch. Und für mich ist so die Frische des Tages was Besonderes. Es ist irgendwie neu. Es ist ruhig. Mein Kopf ist noch nicht so voll von Ideen. Ich mag es dann, mir einen Kaffee zu machen. Und allein so der Geschmack von einem guten Kaffee um 6 Uhr morgens weckt meine Liebe zu Jesus. Und als wir noch keine Kinder hatten, bin ich oft ziemlich früh aufgestanden, habe mir dann Kaffee gemacht, meine Bibel geschnappt und das ist wieder Typsache, habe Stifte gehabt, mit denen ich in meiner Bibel rumgemalt habe. Und dieses Morgenritual, das hilft mir mit meinem Typ, meine Liebe zu Jesus wachzuhalten, mein Herz von Jesus bewegen zu lassen. Weiter, bestimmte Heldenfilme regen meine Liebe zu Jesus an, ja, so Teil von was Größerem sein, es gibt Mut, es gibt Opferbereitschaft, die inspirieren mich, da ist dann kein Platz für Mittelmäßigkeit, ich will Gas geben für Jesus. Für andere mag das anders sein, vielleicht, ich bin nicht so der Pop-Rock-Musiker, das habt ihr schon gehört, also für manche ist es die Hillsong-CD, die irgendwie bei ihnen was tut. Bei mir ist es, wenn ich Hip-Hop höre. Und das muss auch nicht mal christlicher Hip-Hop sein. Da denke ich, das motiviert mich, alles zu geben für Jesus. Vielleicht gibt es bei dir auch so ein paar Punkte, wo du sagst, das regt meine Liebe zu Jesus an. Wenn du drüber nachdenkst, dann gibt es auch einen netten Nebeneffekt. Dieser nette Nebeneffekt ist, dir werden auch Dinge einfallen, die dein Herz wegziehen von Jesus. Was raubt die Liebe zu Jesus? Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, ist es der Erfahrung nach nicht so, dass die großen Versuchungen noch das Problem sind. Also der Gottesdienst ist vorbei, du gehst zurück zur U-Bahn. An der U-Bahn hat ein Mann seinen Stand aufgebaut mit Hehlerware und fragt, nach wie sieht's denn aus? Hättest du gern was? Und du fängst innerlich an, eine Pro- und Kontraliste zu machen. Total ergebnisoffen. Sondern in der Regel ist es so, wenn man länger Christ ist, das ist nicht ergebnisoffen bei den großen Versuchungen. Aber jetzt der Erfahrung nach sind es die weniger offensichtlichen Dinge, die Schwierigkeiten machen. Es sind so moralisch neutrale Dinge, die das Herz kidnappen können. Es sind Dinge, die die Bibel jetzt nicht als Sünde bezeichnet, aber Dinge, denen du dich auslieferst auf eine Art und Weise, die diese Dinge für dich zur Sünde macht. Beispiele, keine Regel. Jetzt wird es noch wichtiger, dass das hier keine Regel ist. Meine Fußball-App auf meinem Smartphone. Ja, also das ist ein Programm, da kann ich die Fußballergebnisse sehen, so auf meinem Handy. Und ich darf damit nicht zu viel Zeit verbringen. Wenn ich meinem Lieblingsverein zu viel Zeit widme, dann kidnappt das mein Herz, dann raubt das mir meine Fröhlichkeit mit Jesus. Also es ist total bekloppt, wie die Tatsache, dass meine 11 Lieblingsjungs den Ball nicht richtig treffen, mir den Tag vermiesen kann. So, mein Herz ist dann erfüllt von 3 Punkten, von ungerechten Elfmeterentscheidungen, was nicht alles. Das raubt mir meine Leidenschaft für Jesus. Ich kann manche TV-Serien nicht gucken. Also ehe ich mich versehe, gibt es manche Serien, da mache ich Witze, die würde Jesus nicht machen. Ich klopfe Sprüche, die Jesus peinlich wären. Das heißt, bestimmte Serien muss ich bei mir einfach reduzieren, weil es mir den Herzschlag für Jesus und für die Dinge, die Jesus wichtig sind, raubt. Vielleicht kannst du mal überlegen, was bewegt mein Herz eigentlich weg von Jesus? Was löscht so diese Sehnsucht? Vielleicht lange ausschlafen, sagt der Morgenmensch. Ich weiß es nicht. Was bewegt dein Herz hin zu Jesus? Was raubt die Sehnsucht zu Jesus? Und mir ist ganz wichtig, das sind keine gesetzlichen Fragen. Es geht bei diesen Fragen nicht darum, dass du dich noch mehr anstrengst, damit Gott dich gut findet. Er findet dich gut. Das ist die gute Botschaft. Darum geht's mir nicht. Die Fragen sollen eher helfen. Ja, wie kann denn mein Herz wirklich bewegt werden von Jesus? Und hier gibt's noch einen negativen Nebeneffekt. Jetzt wieder aufpassen. Der zweite oder noch ein negativer Nebeneffekt könnte sein, du findest heraus, morgens früh aufstehen und Kaffee trinken, das bewegt mein Herz hin zu Jesus. Und jetzt gehst du nach Hause und sagst, und das muss jetzt jeder so machen. Und das muss jetzt, und wer nicht morgens aufsteht und kein Morgenmensch ist, das ist natürlich Quatsch. Wenn wir das tun, dann freuen wir uns nicht an Jesus, sondern fangen an, unseren Anbetungsstil anzubeten. Das gibt's ja auch irgendwie so. Und dann sagt Paulus, nee, darum geht's mir nicht. Es gibt ja genug Menschen, die sind nicht gestreckt wie ich. Die würden niemals morgens fröhlich aufstehen. Niemals mit Stiften in ihrer Bibel mal. Die haben doch nur einen Kugelschreiber. Deswegen gibt's da gar nichts Buntes. Das wären vielleicht eher Leute, die sich ihre Gitarre schnappen und ein Lied für Jesus schmettern. Das wiederum werde ich nicht tun. Wenn ich das täte, würde Jesus vielleicht sagen, ach komm, lass gut sein. Schnapp dir dein Buch, hab eine gute Zeit. Alles gut, Daniel. Also was bewegt dein Herz hin zu Jesus? Es geht darum, die vermeintlichen menschlichen Vorzüge loszuwerden und einfach auf Jesus zu schauen, von ihm angetrieben zu sein. Und mir ist es so wichtig, dass es im Christentum nicht um Regeln geht. Es geht um eine Person, die den Namen Jesus trägt. Wenn du an Jesus glaubst, hat er dich frei gemacht. Du kannst ihm nachjagen. Du bist in der Lage. Er hilft dir dabei, ihn zu wollen. Und er hat dir ein Leben versprochen, das voll ist, das dich voll macht. Und du musst dich nicht mit weniger zufrieden geben. Und wenn du kein Christ bist, dann lade ich dich ein, diesem Jesus eine Chance zu geben. Vielleicht gibt's so die einen oder anderen Punkt, wo du denkst, ja, da bin ich mir auch nicht sicher, was mich da eigentlich motiviert. Ob das das Gute ist in meinem Herzen oder ob es irgendwie so zweitrangige Motive sind, die destruktiv wirken. Ich glaube, Jesus kann, wenn du noch kein Christ bist und du dich ihm näherst, diese Werteskala auch in Ordnung bringen, dass sie heilsam wirkt für dich und für die Menschen in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Wenn du das möchtest, kannst du dich in das Gebet einklinken, das ich jetzt bete. Und anschließend werden wir so eine Zeit haben, wo wir zusammen singen und beten und uns auf Jesus ausrichten. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns das Leben versprochen hast. Und du weißt, was unser Herz manchmal bewegt, dass das Dinge sind, die nach außen hin wichtig sind, die aber dich nicht treffen, die dich verpassen, möchte ich bitten, dass du uns da heile machst, dass du uns hilfst, das Gute zu denken, irgendwie uns an deine Fersen zu heften, dass du uns frei machst von diesem Druck, dich beeindrucken zu müssen, andere beeindrucken zu müssen. Und dass du uns hilfst, dich zu wollen und aus dieser Beziehung zu dir unser Leben zu gestalten. Ich bete das für all diejenigen, die das heute Morgen wollen und die sich da so innerlich einklinken können. Amen.